Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gutes Zeug. Mein Name ist Doris Maybach. Ich bin Psychologin, Trainerin und Coach. Dieser Podcast liefert dir Wissenswertes aus der angewandten Psychologie, der aktuellen Gehirnforschung und ich teile mit dir Erfahrungen aus meiner Coaching-Praxis. Gutes Zeug soll dich inspirieren, dich ermutigen, deinen Weg zu gehen und dir helfen, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gutes Zeug. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir auf der Couch sitzen, beziehungsweise wir haben uns getroffen im Institut Kutscherer, um miteinander zu sprechen. Und das ist die Urmutter, die Grand Dame, muss man sagen, der Resonanzmethode, die Gundel Kutscherer, Frau Dr. Gundel Kutscherer, wenn man es ganz korrekt sagen möchte. Und liebe Gundel, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Es gibt viel über dich zu berichten. Wenn man es ganz kurz hält, dann kann man sagen, du warst eine Pionierin immer, dein ganzes Leben lang und bist Mama von 3 Kindern, bist Großmutter von 14 Enkelkindern und 2 Urenkeln. Yeah. Ein Wahnsinn, schon allein das ist Stoff für vieles. Du bist seit über 60 Jahren mit deinem Mann Walter verheiratet. Du warst in vielen Teilen der Welt und hast auch dort gelebt. Dein Mann ist Physiker und du hast 1982, als das alles andere als üblich war, ein Institut gegründet, das es heute noch gibt und in voller Blüte ist das Institut Kutscherer. Also ihr merkt schon ganz viel Stoff und heute möchte ich die Gundel vor allem zu ihrem Frausein befragen, zu ihrem Leben, ihrem Lebenswerk, kann man sagen, ihrer unermüdlichen Kraft, die sie hat, die so bewundernswert ist, dass man nur staunen kann. Wir sprechen über Longevity, wir sprechen über die School of Joy, wir sprechen über die nie enden wollende Quelle der Inspiration und Kraft und lassen uns natürlich auch mitnehmen, was das Gespräch mit sich bringt. Und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und jetzt noch einmal ein herzliches Hallo an dich, liebe Gundel.
Ja, danke, liebe Doris. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann und mit dir darüber reden kann, weil viele Fragen, die du so angerissen hast, sind schon auch Fragen, die mich beschäftigen. Und ja, ist natürlich jetzt in dieser schwierigen Zeit, ist es, glaube ich, noch wichtiger als jemals zuvor, dass wir schauen, dass wir von innen her gestärkt sind. Und dann, glaube ich, können wir in der Zukunft gehen, egal was sie bringt.
Ja, du nimmst schon das Wichtigste vorweg wahrscheinlich. Und deshalb nehmen wir, glaube ich, auch dieses Interview heute auf. Und ich glaube, wir sind ja da beide auch sehr am gleichen Weg in unserem Anliegen. Da werden wir auch noch darauf zurückkommen, was dich eigentlich antreibt, was deine Vision ist. Wir beide kennen einander seit 25 Jahren. Und für mich war die Begegnung mit dir lebensverändernd. Und das hörst du wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, nicht von mir zum ersten Mal, aber auch von vielen anderen nicht. Damit es überhaupt so weit kommen konnte, dass du andere Menschen begleitest, dass du so viele Menschen begleitest, hast ja du auch schon einen weiten Weg zurückgelegt. Wann war für dich der Zeitpunkt, der Moment vielleicht sogar, wo du gewusst hast, du wirst in deinem Leben Menschen begleiten, ihres zu finden?
Ja, ich glaube, wenn ich nachdenke, dass das sehr, sehr früh war. Das ist schon, ich bin im Krieg geboren und danach ist seit aufgewachsen, es war schon eine besondere Zeit. Und ich verstehe auch, warum die Kinder so viel Angst haben, weil der Vater war weg und jetzt haben wir Angst gehabt, dass die Mutter auch weggeht. Und darum war das nicht so zufällig, Kind sein und irgendwas zu haben. Und ich glaube, ich habe sehr, sehr viel auch aufgepasst auf die anderen Kinder und ich konnte nicht verstehen, warum die Erwachsenen, ich spüre die Liebe von denen und sie sagen aber was anderes. Und es wäre so schön, wenn sie von der Liebe reden würden und von ihren Sehnsüchten und nicht herummeckern und herummaulen, was gar nicht stimmt, was sie eigentlich gar nicht sagen wollen. Da habe ich gesagt, wenn ich groß bin, das ändere ich.
Als Kind ist das schon aufgefallen.
Also ich glaube, dass das jeder hat. Jeder als Kind, mache diese Teenie-Kurse.
Ja.
Und ich glaube, dass jeder diesen Moment hat, wenn ich groß bin, mache ich das anders.
Wie ging es dann weiter?
Ja, mit 14 war es dann besonders, weil meine Mutter wollte, dass ich unbedingt einen Beruf habe mit 18. Das war ganz klar. Und sie wollte, dass ich Schneiderei lerne, weil sie das nicht hatte und im Krieg hätte sie ihr viel geholfen. Sie war aber im Büro und war sehr glücklich im Büro vor dem Krieg. Aber es war nicht drinnen und wir haben wirklich richtig, so wie Teenager, fighten, kämpfen. Und dann haben wir uns geeinigt, habe ich gesagt, nein, ich gehe sicher. Die Handelsakademie war das Einzige, was für Mädchen zu der Zeit war. Ich mache die Handelsakademie und mache halt die Schneiderei daneben. Mhm. Und habe neben der Handelsakademie noch am Wochenende immer genäht und musste die Stücke abliefern, wie meine Schwestern in der Schule. Meine Mutter hatte eine Lehrerin gefunden, die das gemacht hat.
Ja.
Und das musste ich alles machen. Und dazu noch das Skifahren, wo ich ja noch auch im Team war, im Österreichischen. Und das war schon immer sehr viel. Da musste ich mir viel ausdenken. Außerdem habe ich noch einen gewissen Notendurchschnitt gebraucht, weil sonst hätte ich nicht das Stipendium gekriegt.
Und du wolltest Frau Doktor werden. Und
dafür habe ich das Matura gebraucht, ja. Das habe ich gewusst. Mhm. Und die brauche ich und dann nehme ich halt alles andere auf mich. Und das Skifahren habe ich gebraucht, weil ich hätte die Schule sonst nicht ausgehalten. Mhm. Ich musste viel weg.
Wie war das für dich als Mädchen damals, diese ganzen großen Wünsche zu haben? War das für dich damals in der Wahrnehmung ein Unterschied oder ein Handicap, ein Mädchen zu sein? Oder wurdest du gleich behandelt? War das für dich kein Thema?
Ich war da mit 25 in einem Schlafsaal, also im Landesschülerheim in Graz. Und ich glaube, darunter habe ich nicht gelitten.
Überhaupt, also ich meine jetzt überhaupt generell, du hast nicht die Schneiderinnenlehre gemacht, wie es deine Mama gesagt hat. Du hattest dir in den Kopf gesetzt, du willst Frau Doktor werden, weil dir das Türen öffnet. Das war so dein Belief, ne?
Ja, das hast du schon recht. Also ja. Ich habe sicher, aber erst weil du sagst, sicher gedacht, mit dem Doktor habe ich mehr Chancen und wäre respektvoller behandelt und sie werden mir vor allem zuhören.
Also hat es eine Rolle gespielt, dass du eine Frau bist, dass du dir dachtest, als Frau brauche ich erst recht einen Doktor, dass mir wer zuhört?
Ja, aber ich habe auch gewusst, dass sie als Frau mehr Spielraum haben als Männer.
Okay, wie meinst du das?
Ja, weil sie mich zuerst nicht so ernst nehmen und mich mehr machen lassen. Es ist eigentlich, ich glaube, dass die neuen Sachen, so habe ich es auch erlebt, habe ich mehr machen können. Sie haben da zwar mich dann runtergemacht, nicht das so ernst genommen, aber ich durfte weitermachen.
Mhm. Du hast den Doktortitel bekommen in Soziologie und hast dich dann sehr bald mit den Größen und den wirklichen Koryphäen der damaligen Zeit, ja, hast sie kennengelernt, hast bei ihnen gelernt, hast mit ihnen entwickelt. Kannst du uns ein bisschen was über diese Zeit erzählen? Erstens einmal, mit wem hast du da gearbeitet, wen hast du kennengelernt und ja, wie war das damals?
Eigentlich würde ich gerne noch in München beginnen, am Max-Planck-Institut.
Ja, ja, das war vorher.
Das war vorher. Mhm. Und dann sind wir erst nach Amerika. Mhm. Und das war sehr, sehr entscheidend auch für mich, weil erstmal mit der Steffi, die war ziemlich von den Ärzten aufgegeben, als sie geboren wurde.
Steffi ist das dritte Kind von der Gundel und die erste Tochter dann, ne, die dann als dritte gekommen ist. Genau.
Und ich habe damals im Gust, die Ärzte konnten mir nicht genau erklären, warum sie glauben, dass sie nicht da laufen und gehen wird können. Ich habe sie gesehen, was sie mit mir über eine Blumenwiese läuft und genauso viel Freude hat wie ich an der Bewegung. Und habe mit ihr wirklich jeden Reflex eingeübt. 7 bis 10 Stunden jeden Tag. Und ich habe gewusst, im ersten Jahr schaffe ich es, habe mich zurückgezogen, war nur mit ihr und nur mit den 2 schon da gesunden Kindern. Die waren einmal 7 und 9. Und ich bin dann natürlich zu den Spezialisten gelaufen, die Männer haben dann gesagt, die hat nie was gehabt, das war ja dumm, war keine Diagnose.
Und darf ich da kurz nachhaken, woher hast du diesen fixen Glauben genommen, dass das, was die Ärzte damals prognostiziert haben, dass das nicht stimmt?
Das habe ich auch nicht gewusst. Mhm. Das habe ich nicht gewusst. Und ich habe gewusst, wenn es nicht gut geht, dann brauche ich meinen Doktor noch dringender, weil dann hätte ich in einem Spastikerzentrum gearbeitet. Mhm. mit ihr. Ich hätte sie nicht zu Hause allein lassen. Ja.
Du wärst dann mit ihr mitgegangen.
Ja, das hätte ich sicher.
Das heißt, du hast diese Vision gehabt, dieses wir laufen gemeinsam über eine Blumenwiese. Das hat dich motiviert und das hat dich dann auch dazu geführt, da durchzuhalten und mit ihr zu arbeiten.
Und natürlich auch schon das Vertrauen. Ich habe mich dann natürlich über alles erkundigt. Es war gerade der Anfang von allem. Aber habe ich noch ein Glück gehabt, dass das Gehirn sehr viel nicht benutzt wird. Und ich habe mir vorgestellt, laienhaft, wenn jetzt da ein Teil wirklich gestört ist durch irgendetwas, dann kann ich einen anderen gesunden Teil schulen, das zu übernehmen. Und das ist geglückt.
Woher hast du dein Wissen drüber genommen?
Da habe ich dann schon in der Familie auch Ärzte gehabt. Die ersten waren ein englisches Paar, das war diese Bobart-Methode und mit der habe ich das ganz korrekt gemacht.
Ah, super.
Jede Woche bin ich hin und habe das, was ich gelernt habe, sofort in der Woche umgesetzt und jede Woche.
Okay, verstehe dich richtig. Du hast Soziologie studiert, das ist ja was sehr Theoretisches auf der Uni. Dann bist du durch deine Tochter sehr ins praktische Tun gekommen, auch mit modernen Methoden zu schauen, wie kann man vielleicht Unmögliches möglich machen. Das war ja auch lang der Slogan dann später des Instituts, Unmögliches möglich machen. Hast Unmögliches möglich gemacht. Die Steffi ist heute erfolgreiche Trainerin auch im Institut und ist selber Mama von 4 Kindern, steht mitten im Leben. Also kann man schon sagen, dass da viel mehr möglich geworden ist, als prognostiziert wurde. Und dann warst du da, hast gearbeitet beim Max-Planck-Institut, warst in München und dann seid ihr nach Amerika.
Vielleicht, weil du auch gesagt hast, du möchtest die Frauen erfordern.
Ja.
Es war, die einzige Frau war die Chefin von der Kinderpsychiatrie und die hat gesagt, wo ist das Kind und hat ihre Diagnose in der Hand gehalten. Dann habe ich gesagt, da hier läuft sie. Sagt sie, nein, nicht das Kind, sie möchte das Kind, was sie diagnostiziert hat. Und konnte es gar nicht fassen, dass es herumläuft, das Kind. Und hat mich gleich gefragt, was ich machen möchte. Und ich habe gesagt, sicher auf dem Gebiet weiterarbeiten.
Ja.
Und sie hat mir wirklich gleicher Stelle gegeben, weil ich Österreicherin war, konnte ich Stipendium kriegen, das hat sie zur Verfügung gehabt. Und da habe ich dann einen Chef gehabt auf der Sozialpsychologie. Und der war Jesuit und hat in Wittgenstein sein Doktorat geschrieben. Sehr, sehr strukturiert, sehr genau. Und von dort hole ich auch meine Konzepte und alles immer. Und wenn wir diskutiert haben, er hat absolut respektiert meine Meinung, die meistens intuitiv war, weil wir haben nicht gewusst, wie wir jemandem helfen sollen. Ich habe zwar schon Max-Planck-Institut in Deutschland ausgebildet, Familientherapeuten schon, und er hat es sehr, sehr geschätzt. Und wenn wir diskutiert haben, hat er immer nachgefragt, wenn ich was gesagt habe. Und ich habe ihm bei ihm, ich wollte von ihm die Struktur lernen, er wollte von mir das lernen, dass Anderssein wirklich Reichtum ist. Und die Studenten haben gesagt, wann diskutiert ihr wieder? Bitte sagt uns Bescheid, wir wollen zuhören.
Woher hast du das, dieses Anderssein als Reichtum? Hast du das immer schon so empfunden? Weil das ist ja auch etwas, was du in allen Kursen immer wieder sagst. Anderssein als Reichtum zu
ist
schätzen.
Reichtum. Ist Reichtum.
Ja.
Ja, weil ich immer was lernen kann, wenn ich jemanden nicht verstehe, anders sein, ja, dann weiß ich, ich kann was lernen. Weil ich kann sagen, es ist ein Problem und damit kämpfen. Oder ich kann sagen, ich kann was ich auch gerne können möchte. Und ganz offen habe ich sehr bewundert, dass der wirklich als Jesuit, und der sind dialektisch ja so gut, der hätte mich ja runter diskutieren können.
Ja.
Aber er war einfach neugierig und wollte lernen meines. Und das war wirklich gut. Und da will ich auch viel Mut machen, dass wir eben wirklich viel, viel mehr das auch üben und machen.
Aber
auch
schön, was Kindern. Du sagst, weil das anscheinend ja ihr beide hattet dann, diese Neugierde und Offenheit.
Ja,
weil das ist die zugrunde liegende Haltung, überhaupt neugierig und offen zu sein, dass ich überhaupt das Anderssein ist Reichtum leben kann. Ne?
Und er hat mich auch gezwungen, das intuitiv, wenn ich vorgehe, in ein Konzept zu schreiben. Und wenn man sich bei ihm gemeldet hat, so ein Gespräch, auch die anderen Studenten, und es war nicht in dem Konzept vorgegeben, das von den Jesuiten vorgegeben ist, das ist eingeschlafen.
Weil es ihm zu langweilig war.
Hast gleich wieder
klares Feedback.
Klares Feedback. Geh zurück, mach's noch einmal und komm wieder, ja. Aber es war immer in einem sehr, sehr respektvollen Rahmen, ja.
Das heißt, wenn ich dir da zuhöre, hast du in München sehr wertvolle Menschen kennengelernt, die dich auch geprägt haben, kann man das so sagen?
Und auch die Chefin von der Kinderpsychiatrie, ja. Da waren vier Kinder, weil das später auch wichtig war. Sieben Kinder haben drei Betreuerinnen gehabt. Also wirklich, und wir durften nur das machen, was vorher in der Sitzung besprochen wurde. Und ich habe meistens was anderes ausprobiert. Und die Chefin hat das geschätzt, aber musste mich, weil es irgendeine Krankenschwester gesagt hat, und das war Regel für alle, immer in der Sitzung rügen, dass ich wieder was gemacht habe, was nicht besprochen war. Und sie hat mir dann immer mit einem Auge zugezwinkert. Das heißt, hat geheißen, ich soll weitermachen, aber sie muss mich rügen.
Und woher, glaubst du, kommt dein Spaß? Weil in gewisser Weise hast du ja wirklich einen Spaß daran, auch jetzt in meiner Beobachtung und Begleitung von dir seit so vielen Jahren, Grenzen auszuloten und auch wirklich zu schauen, was geht. Wenn ich da zuschaue und auch zuhöre, dann hast du auch eine Freude an dem.
Kann das sein? Total. Weil es ist einfach spannend, warum man sich mit irgendwas abgibt.
Wenn wir dann kurz mal einen Abstecher nach Amerika machen, weil das ja dann auch die Revolution vielleicht
da
auch
war die Revolution.
Irgendwie war.
Es wollten alle hinüber.
Ja.
Und wir waren zuerst für ein Jahr, haben wir gedacht. Und das wollte auch mein Chef damals, der wäre auch gern gegangen, weil sein Englisch nicht gut war. Meins auch nicht, bis heute nicht sehr gut. Hat mich nicht abgehalten. Und in Chicago wollte ich dann nach dem Max-Planck-Institut einmal im Feld arbeiten. Da habe ich in einer Schule angefangen zu arbeiten. Für ein Jahr habe ich gedacht, das passt sehr gut. Und die war ganz nah, habe ich zufällig gefunden. Gibt es auch nicht so Zufälle. Es waren 37 Jugendliche mit deren Familien und ich war allein und musste in 3 Monaten Ergebnisse ziehen.
Ja.
Und es hat kein Buch für Teenager gegeben zu der Zeit über Psychotherapie. Und dann bin ich zur Direktorin und gesagt, es geht überhaupt nicht, das ist ja Wahnsinn. Was habe ich, Max Planck, das ist jetzt 7 Leute, ich habe 37, das geht nicht. Und dann Ergebnisse, dann sagt sie, da wollen Sie gleich kündigen. Und
also wieder gesagt, Unmögliches möglich machen.
Wieder Unmögliches möglich. Und ich habe schon mit jedem Kind gesprochen und habe gesagt, wir finden was. Also ich konnte ihn nicht allein lassen, ich wusste, der Nächste steht genauso an. Und dann musste mir was einfallen, das war drum. Verdanke ich eigentlich schon auch diese Aussage von der Direktorin und Amerika. Dieses Zielorientierte in der Psychoszene geht mir noch immer sehr ab, auch in Österreich immer noch.
Und wo hast du dann was Neues gefunden?
Mit den Jugendlichen, das war dann immer, dass ich nach innen gegangen bin. Vielleicht heute würde man sagen, meditieren, das hat es damals nicht gegeben.
Und dann hast du deine Antworten gefunden.
Und da habe ich mit den Kindern mir gedacht, wie kann ich denen helfen? Und bin nach Hause gefahren, wie sie wohnen, und habe gewusst, also das könnte ich nicht überleben. Ich hätte das nicht geschafft. Und da habe ich mir gedacht, die können was ich nicht kann. Sind wir wieder beim Gleichen. Und dann habe ich sie hingesetzt, habe gesagt, so, ihr sagt's mir jetzt, wie ihr überlebt habt in diesen furchtbaren Situationen. Und es war niemand da für dich und du hast allein überlebt. Die haben sich sofort anders hingesetzt, aufgerichtet hingesetzt und mir stolz erzählt, wie sie alles gelöst haben. Und zum Schluss sind ein paar Sachen übergeblieben, die wir dann leicht bereinigen konnten. Und eigentlich ja über 80% Erfolg gehabt in 3 Monaten.
War das vor deiner NLP-Zeit?
Ja.
Vor dem, dass du Virginia Satir kennengelernt hast?
Also es war alles gleichzeitig.
Aber bist du da damals in Fortbildungen gegangen? Wie hast du zu den Großen der Szene Kontakt aufgenommen? Wie ist es gegangen?
Das war das Schöne, dass sie alle nach Chicago gekommen sind. Wir hätten sonst nicht so viel Geld gehabt, dass ich überall hinreise. Die sind alle gekommen, sehr oft gekommen. Ich weiß nicht warum. Und mit dem Grinder war das Spiel sowieso, dass er gesagt hat, NLP für alle, aber nicht für Teenager, sage ich, sehr wohl für mich, für Teenager auch. Immer kommen, also, hat's geklappt. Und hat mit mir gemeinsam oft auch das weiterentwickelt. Darum bin ich auch bis heute mit ihm befreundet. Und obwohl er einige Sachen anders denkt als ich, spielt das keine Rolle, weil das einfach
anders sein ist Reichtum.
Anders sein ist Reichtum. Können wir leicht haben. Und bei der Virginia Satir, da habe ich sie wirklich gebeten, auch die Steffi anzuschauen. Und sie hat immer, die hat mir damals schon gesagt, ich kann nicht ändern die Erfahrungen, die sie gemacht hat, aber ich kann die Gefühle ändern. und das andere bleibt für immer. Und das kann eine Ressource sein, dann aber die Gefühle, die sie hat, die können wir ändern. Und das war schon, ist eine andere Basis.
Die Gefühle, die Steffi hat zu dem, was sie erlebt hat.
Ja, also überhaupt generell Menschen, was uns wirklich passiert, können wir nicht ändern, weil das ja nicht in unserer Hand liegt.
Ja.
Aber die Gefühle, die wir diesen Situationen geben, und das ist sicher die Basis auch der Resonanzmethode.
Absolut, weil du hast ja dann trotzdem irgendwie gemerkt, es fehlt was, auch in diesem NLP. Du wurdest ja dann immer wieder auch, wie du dann zurück nach Österreich gekommen bist, als NLP-Päpstin bezeichnet, was dich vielleicht gar nicht so glücklich gemacht hat, weil du ja dann den entscheidenden Schritt weitergegangen bist. Erzähl uns mal, wie hast du dann die Resonanzmethode entwickelt?
Ja, da bin ich ja immer dann zum Schluss schon 7-mal hin und her geflogen, habe ich ja drüben weiter in der Schule gearbeitet und hier die Kurse dann gemacht. Und da ist, irgendwann haben die Leute gesagt, sie wollen ein Telefon haben und sie wollen jemanden erreichen. Und dann war meine Freundin, mit der ich gewohnt habe, in Heidelberg, wie wir dort waren, haben wir auch immer gewohnt. Und sie hat gesagt, ich habe keinen Job, ich habe ein Telefon, ich habe Zeit. Und die hat das übernommen, die Christel Ladwig, die schon sehr, sehr geholfen hat, dass das überhaupt entstanden ist. Und die hat dann das Telefon gehabt und dann hat sie auch einen gefunden, der das weitermacht, weil ihr das nicht so gelegen ist. Sie wollte ja auch Trainerin werden, ist ja auch geworden, eine sehr gute Mittrainerin.
Ich kenne sie. Ich habe noch bei ihr, ja.
Die war schon super, ja. Und das war der Start, dass sie gesagt hat, wir brauchen ein Institut. Wir haben gar nicht nachgedacht. Es war jemand da, der hat uns geholfen, das zu organisieren und sie hat das auch teilweise übernommen. Und dann war es...
Das ist witzig, gell, dass man da am meisten weiterbringt manchmal, wenn man nicht so viel drüber nachdenkt.
Ich habe damals schon gesehen, es wird alles unterrichtet und das hat mich furchtbar geärgert, nur Beziehung und Kindererziehung nicht. Und wir tapsen herum. Und das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, nach denen wir uns sehnen, die wir brauchen neben der Arbeit. Dass uns gut geht, wenn wir heimkommen, dass wir uns geborgen fühlen. Nur wer sich geborgen fühlt, ist frei. Und die Leute laufen herum und um die Welt und wollen frei werden. Werden sie aber nicht, solange sie nicht heimgefunden haben. Und das waren schon wieder die gleichen Sehnsüchte, ja, die ich gespürt habe, die da sind. Und niemand sagt uns, wie wir es leben können.
Ist es dann für dich ganz natürlich passiert, dass du für dich auch gespürt hast, ich muss andere Menschen befähigen und diese Methoden auch mitgeben, damit noch mehr Menschen nach Hause finden?
Na, für mich war es wirklich die Frage auch wieder, ich wusste es nicht, ist es lernbar? Selbstkompetenz und soziale Kompetenz. Die ersten Ausbildungen mussten alle eine Gruppe leiten, damit sie sehen, wie sie es automatisch anwenden. Weil unsere Methode ist ja so, dass man es automatisch in die Persönlichkeit integriert, dass man es oft gar nicht weiß, dass ich was gelernt habe, weil es so natürlich geht und das sollen sie weitergeben, eine Gruppe. Und nach 2 Jahren haben die Leute das Ziel erreicht, aber das Gefühl, das sie hatten, war schlechter als vorher. Es war fast ein Drittel. Und zuerst haben wir gesagt, die können nicht Fragebogen ausfüllen. Dann haben wir gesehen, das stimmt aber nicht. Dann sind wir noch einmal Fragen gegangen und da ist rausgekommen, dass es weitgehend Männer waren, die sagen, das haben dann die Mütter auch gleich gesagt, ja, klar, wir geben uns immer selbst auf, wenn wir mit anderen sind. Und wir wollen uns selber behalten können, wenn wir mit anderen sind. Und da habe ich dann mit meinem Mann auch diskutiert und da ist er mit der Physik gekommen, mit der Resonanzmethode. Und er sagt zum Beispiel, ein Baum bleibt immer ein Baum, alles hat eine eigene Schwingung und hält die Schwingung auch wenn's, und ist verbunden mit allen Umfeld. Oder beim Orchester. Die Geige bleibt immer die Geige und der Cello bleibt der Cello und trotzdem spielen die zusammen. Und haben eine Freude an ihrem eigenen. Und das ist das Besondere, was wir da gelernt haben, aber auch nur durch das konsequente Durchführen.
Die Resonanzmethode ist ja wirklich etwas, was man erlebt. Was du da wirklich lernst und wie das nützt im Alltag, das ist ja in Spaß, in Spielen, in Miteinander versteckt. Und wenn wir da jetzt zurückfühlen in die 1990er Jahre, da hast du mit diesen unorthodoxen Superlearning-Methoden natürlich auch auf Widerstand gestoßen. Wie hast du das damals geschafft, auch trotzdem auf diesem Weg zu bleiben, obwohl viele dich nicht verstanden haben?
Da fällt mir nur dazu ein, weil gestern mein Mann gesagt hat, er hat zufällig mit dem Grindner korrespondiert und er hat irgendwas über Amerika Negatives gesagt. Und er hat gesagt, ich schaffe das nur hier, weil meine Frau mich immer wieder jeden Tag erinnert, dass ein halbes leeres Glas auch halb voll ist.
Mhm. Dass ein halbes leeres Glas auch halb voll ist. Ja, schön. Mhm.
Und dass man immer schaut, was ist da? Und die Fehler und das Negative mich eigentlich nicht so interessieren. Und darum habe ich auch wirklich aufgehört gehabt. Also und habe gesagt, das nur ins Negative gehen, das kann ich nicht.
Vorher meinst du, deshalb hast du konsequent also was Neues
in Chicago gesucht. In Chicago habe ich wirklich gesagt, wie ich da gefahren bin zu den Ausbildungen, auch bei der Fischschiene leider noch, muss ich sagen, war auch noch diese Gruppendynamik, wo man sich jeden Tag am Abend treffen sollte, Dreiergruppen, und sich alles an den Kopf donnern mit fremden Leuten, was nicht in Ordnung ist.
Ja, und es ist mit denen, die man kennt, auch nicht in Ordnung, aber mit denen, die man nicht kennt, vielleicht noch sinnloser.
Ja, da habe ich gesagt, also ich habe dann nicht mehr mitgemacht und habe gedacht, sie schickt mich heim, aber es ist, glaube ich, nie zur Sprache gekommen und ich konnte das nicht machen. Aber ich habe gesagt, ich kann auch andere Sachen machen und wenn das nicht geht mit der Psychoszene, das schaffe ich nicht. Habe aber gleichzeitig immer gesucht, habe bewusst keine Einzelstunden gemacht in Chicago. Und wirklich nur, das hat niemand gesehen, wirklich nur bemüht, ohne Computer, mit Schreibmaschine und strikt gespannt und immer Teile aufgehängt und die verschiedenen Kapitel. Und habe gedacht, ich muss etwas finden, was allen hilft, damit man diese innere Sehnsucht leben kann. Es ist immer noch die von klein auf durchgezogen wird, ja. Dass man das schafft und in der Kombination mit NLP und mit allem, was ich gelernt habe, habe ich plötzlich gewusst und auch viel Erlebnispädagogik in der Natur habe ich immer mit einbezogen, war viel beim Schamanen auch. Und dann habe ich plötzlich gewusst, okay, jetzt habe ich es. Bin selber überrascht, wie gut die Ausbildung ist.
Weil wir haben ein Curriculum für alle, die das noch nicht wissen oder glauben, es ist alles zufällig und irgendwie. Das war dann auch für mich auf meinem Weg zur Lehrtrainerin auch ein wahnsinniger Aha- oder immer wieder Aha-Momente, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, wie viel da hinter den Kulissen passiert, was an Vorbereitung, an ganz klar definierten Prozessen ist, auch wenn wir in Supervision waren und sind. Es ist nichts Zufall, es ist ganz eine große Stimmigkeit in all dem. Und das ist eigentlich, ist es ein Kunstwerk. Ja, also das muss man wirklich sagen, deshalb kann man es auch kaum, oder muss man es auch kaum verändern, weil das zeitlos ist. Auch wenn du jetzt erzählst mit so viel Begeisterung und Aufbau des Instituts und Lernen und Superlearning, das braucht ja doch auch schon sehr viel Energie und Aufbauarbeit. Du hattest ja auch deine Kinder, du hattest auch deinen Mann. Wie hast du das damals unter einen Hut bekommen oder gemanagt?
Ja, das war sicher ein Vorteil in Amerika. Aber ich habe damals schon im Max-Planck-Institut, wie sich mich gefragt hat, was brauche ich, habe ich gesagt, ich brauche einen Putzfrau und ein Auto und nur Vormittag Arbeit. Und ich bin Nachmittag gerne auch bereit, dann müssen aber alle zu mir kommen, weil die Kinder machen eh ihre Sachen, aber es muss wer da sein. Und ich arbeite nur mit Leuten, die auch meine Kinder respektieren.
Super.
Und dann konnten die auch reinlaufen, es haben sich alle gefreut, wenn die kommen. Es war ja nur kurz abwinken und sind wieder losgezogen und haben ihre Hausaufgaben auch selbstständig gemacht und so. Das war eigentlich schön. Und ich auch wirklich immer damals schon gesagt habe, was spiele ich wann, wo, mit wem. Weil es waren alle meine Arbeitskollegen, waren auch unsere Freunde. Wann sind wir Freunde, dann spielen wir Freunde. Und wann wir arbeiten, dann ist Arbeit. Und das auseinanderhalten ist für mich sehr leicht, aber ich habe oft gemerkt, dass es für andere nicht so leicht ist. Dass sie da oft ins Durcheinander kommen sind und mich dann oft nicht verstanden haben, weil ich auch sehr schnell wechseln kann in diesen Zustand. Und dann bin ich wieder ganz absolut genau, kennst du ja auch, da darf kein Millimeter weichen, wenn es um die Arbeit geht. Und beim anderen ist mir völlig wurscht. Dann ist es nur lustig sein und fröhlich sein und da kann alles sich ändern. Jede Minute ist mir egal.
Was mich noch interessieren würde, weil ich ja auch jetzt gerade das Buch Mama mit Söhnen geschrieben habe und mich viel mit Frauenthemen aktuell beschäftige und Longevity ja ein ganz großes Stichwort jetzt ist, das in aller Munde, in allen Magazinen ist. Wie gehst du mit dem Älterwerden um?
Ja, da, wahrscheinlich habe ich wieder Glück. Ich kann nicht mehr sagen, ich habe Glück, aber es ist alles nicht so ganz Zufall. Mit meinem Mann, wir kennen uns ja seit der Schulzeit und sind sehr viel immer die gemeinsame Natur gehabt, geklettert sind wir gemeinsam. Berge haben geliebt, das Skifahren natürlich. Und völlig andere Wissensgebiete. Und ich finde, dass es ganz gut war, auch immer. Und da auch wieder das Anderssein als Reichtum ist. Und es hat länger gedauert, dass mein Mann das genauso reizvoll findet. Und mittlerweile, wenn ich gefragt werde, antwortet er für mich. Und das ist auch spannend. Er heilt auch seine Sachen. Er sagt, selbst Heilungskräfte aktivieren ist naturwissenschaftlich. Das kann man machen. Und
da hat er auch eine Reise gemacht.
Er hat eine weite Reise gemacht. Und jetzt lachen wir einfach über unsere Falten, über unser langsamer Werden und alles nicht mehr so ist, wie es früher ist. Freuen uns aber wirklich über die Enkelkinder und jetzt dann die Urenkeln. Sicher habe ich nicht so viel Zeit, wie ich es vielleicht als Großmutter möchte, aber weiß man auch nicht, was besser und was schlechter ist.
Ja.
Witzigerweise kommen die Kinder schon, wenn sie was brauchen, irgendwie auch vielleicht spukig, spreche ich dann mit ihnen, habe ich eine Chance, mit ihnen zu reden und plötzlich stellt sich hinterher raus, es war total entscheidend, genau jetzt zu sprechen.
Hm.
Und vielleicht ist das meine Aufgabe, weiß ich nicht.
Aber es ist spannend, dass du, wenn ich dich nach dem Altern frage, du ganz schnell in den Beziehungsaspekt gehst, nicht? In das Wir gehst. Weil laut Harvard-Studie ist ja Beziehung und dauerhafte, langfristige, bedeutungsvolle Beziehung zum anderen Menschen oder zu anderen Menschen das größte Glück und der größte Prädiktor für gesundes Älterwerden und für langanhaltende Gesundheit. Und dann könnte man sagen, dass das so ein Jungbrunnen auch ist, genau wie du es jetzt auch angesprochen hast, dass man miteinander lachen kann, auch über das, was da passiert, dass man es miteinander erleben kann, älter werden.
Also natürlich gibt es die Ups and Downs, das ist klar.
Du hast aber ja gesundheitlich auch schon einige Themen gehabt in deinem Leben, nicht nur Kleinigkeiten.
Ja.
Und hast ja das auch überstehen dürfen, müssen.
Ja.
Ne? Ja. Ein Markenzeichen von dir sind die weißen Haare. Seit ich dich kenne, seit 25 Jahren, und du hast mir vorher gesagt, seit du 30 bist, trägst du deine weißen Haare. Hast du jemals überlegt, sie dir färben zu lassen?
Ich nicht, aber mein Mann hat sich überlegt.
Seine oder deine?
Meine. Ich soll sie mal färben lassen. Da bin ich ganz kurz, aber es ging überhaupt nicht. Es war nur so eine Eierspeisfarbe, so rauskommt.
Was hast denn du vorher für eine Haarfarbe gehabt?
Ganz hellblond. Also
ganz hellblond?
Aschblond, also sehr ähnlich.
Ja.
Ich bin zum Klassentreffen gekommen, habe ich gesagt, ich bin aber jetzt ganz weiß. Schaust die aus wie immer. Weil das Aschblond, im Sommer war es wirklich aschblond, fast wie weiß.
Ja, okay.
Und da war nicht so groß der Unterschied.
Ja. War das zum damaligen Zeitpunkt überhaupt ein Statement von deiner Seite oder eine bewusste Entscheidung? Nein. Also Kundl schüttelt den
mir
Kopf.
Mir wäre das mit gefärbten Haaren dann nicht in die Sonne gehen und sonst wäre für mich das Unmöglichste gewesen.
Mhm.
Dann immer was aufsetzen.
Nein. Jetzt ist dir aber Aussehen schon wichtig. Du bist immer top angezogen. Du stöberst gerne. Du fragst auch immer, wenn man was anhat, was dir gefällt. Na, wo hast du das her? Wo ist das? Was ist super? Also auch da ganz, ganz in der Gegenwart und Zukunft und auch wirklich vorne mit dabei, was sich so auch durchs Leben irgendwie durchzieht, dass du wirklich vorwärts gewandt bist und nicht so in den Traditionen hängst. Oder? Kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Und da hat mir die Schneiderei viel geholfen. Mhm. Bin ich meiner Mutter dankbar. Weil die Uni zahlt nicht so viel. Also wir haben wirklich sehr wenig Geld gehabt. Mhm. Und ich habe mir die Teenager-Kleider habe ich über 60, wie ich 60 war, noch immer gehabt. Alle 4 Jahre immer sehr gute Stoffe gekauft. Hat meine Mutter Wert gelegt. Sie hat gesagt, wer teuer kauft, kauft billig.
Ja.
Und haben mir die besten Stoffe ausgesucht. Und bin in die teuersten Boutiquen gegangen, habe mal geschaut, wie es jetzt alles ist. Da haben wir meine alten Sachen rausgeholt.
Wirklich?
Und wieder umgenäht. Und eine Kombination von allen macht auch besser als in den Boutiquen.
Na bitte.
Und so haben die immer gedacht, ich bin da sehr teuer unterwegs, weil das selber Nähen war zu meiner Zeit noch ein Manko. Nur die armen Leute mussten selber nähen. Und deshalb habe ich nicht über selber nähen gesprochen.
Dabei hast du dann immer Unikat getragen, ne?
Immer Unikat. Und für die Kinder auch alles selber genäht.
Schön.
Und das war auch, hat auch viel Spaß gemacht, ja.
Was sagst du allgemein zu diesem Trend von Longevity, dass man danach strebt, so alt wie möglich zu werden und so viel wie möglich in ein Leben zu packen?
Wir reden noch drüber, auch viel mit dem Walter, mit meinem Mann. Ich weiß nicht, wo es hingeht, das beobachte ich gerne, ist jetzt relativ neu. Ob wirklich die Körper so balanciert bleiben, wie die sich wünschen. Und ich habe sehr viel erlebt und auch sehr viele gute Freunde verloren, die einfach mit der Veränderung des Körpers nicht umgehen konnten und gestorben sind. Die konnten das nicht schaffen. Es scheint mir vielleicht nicht, aber vielleicht doch ein Überspielen von dem, was natürlich da ist. Und wie es sicher ist, hat mir so viel Spaß gemacht mit dem Körper auch immer. Das war Yoga. Das mache ich auch gerne und die Bewegungen. Aber trotzdem ist ein Unterschied da. Und den zu überspielen, ich weiß nicht, ob das so gesund ist.
Du hast dann irgendwann das Institut dann auch weitergegeben an die nächste Generation, um dich frei zu machen. Jetzt könnte man sagen, für die Pension. Aber nein. Die Gundel, die geht nicht in Pension. Sie startet nochmal was ganz Neues. Erzähl bitte einmal, was dich dazu bewogen hat, noch einmal ein neues Projekt zu machen.
Bei mir, das bin ich schon öfter gefragt worden, es ist, wenn ich gar nicht mehr weiter möchte und nicht mehr weiter kann, dann sehe ich ein weinendes Kind innerlich und dann ist die ganze Energie wieder da, die ganze Kraft.
Ein bestimmtes weinendes Kind?
Nein, es ist ganz generell, irgendein Kind kann das sein. Und ich habe wirklich auch, meine Erwartungen sind weit, weit überschritten worden, wie die Kinder das annehmen. Wie die
vielleicht erklär mal kurz, und was das überhaupt für ein Projekt ist, weil wir sind da schon ganz drinnen, aber wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht genau wissen, also das ist ein Projekt, das School of Joy heißt und du hast auch Resonanzwelle noch.
Für
die Erwachsenen. Bitte erzähl einmal, was ist School of Joy?
School of Joy ist ein Online-Programm, das einmal eine Stunde in der Woche nur mit einer Gruppe durchgeführt werden kann. Also Gruppe heißt eine Schulklasse, eine Familie oder eine Gruppe von Freunden, Verwandten, sonst was. Oder auch eine Businessgruppe, ein Team. Weil das Erste ist, alle erfolgreichen Leute haben ein Team hinter sich. Und ich glaube, der Alleingang, der jetzt ist, der ist überhaupt nicht gut. Es geht zu sehr auf ich und alleine und kein Austausch, der muss stattfinden. Und die Kinder müssen sprechen lernen wieder. Sie sind am Handy. Sie tauschen sich aus, sie sprechen eine neue Sprache. Es ist praktisch, da bin ich eigentlich schon stolz drauf, 3 Jahre habe ich gearbeitet an dem Programm. Es schaut so einfach wieder aus, wie das wieder praktisch. Es ist mit ganz, ganz wenig möglich, das Gleiche zu lernen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn die Kinder mir dann entgegenlaufen und mich dann fragen, warum machst du das noch? Wie alt bist du eigentlich?
Es gibt Klassen jetzt in Österreich, aber nicht nur in Österreich, sondern wo überall, bitte, die dein Programm online jetzt bekommen.
Ja.
Wo sind die überall?
Ich glaube, das ist wieder so Zielbild wie bei der Steffi, was andere sagen, das ist idiotisch. Dass sie alle Kinder auf der Welt kriegen, die School of Joy.
Ja.
Eben dieses Fach, das nicht unterrichtet wird, nirgendwo, nur Fachwissen und das Miteinander, das Talente entfalten, entwickeln, das kann man auch lernen. Und,
ja.
Und die können sich untereinander austauschen und da glaube ich auch, unsere Familie ist jetzt die Erde. Für die Kinder ist so groß, was die mitkriegen. Wir müssen hinterherhinken. Die Kinder sind schneller, viel schneller. Mhm. Die kapieren das auch.
Und ist das Programm für die schnellen Kinder der heutigen Zeit geeignet?
Ja, für die wäre das sehr geeignet, ja.
Ja.
Aber für die ganz schnellen will ich nochmal eine Ausbildung machen, ja, für die sogenannten ADHS.
Mhm. Und worum geht es dir da im Kern? Warum ist dir das so wichtig?
Warum mir das so wichtig ist, erstmal finde ich es wichtig, dass es jeder kriegt, die Ausbildung, nicht nur ein paar, die sich das leisten können. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn Leute unsere Ausbildung gemacht haben, dann hören sie auf und wie beim Fitnesscenter, dann vergisst man es wieder, wenn man es nicht macht. Dann gehen sie in die nächste Ausbildung. Also die brauchen es auch zum weiter dranbleiben. Wie beim Fitnessstudio, dass man jede Woche halt einmal dranbleibt. Das ist nur eine Stunde. Und in einer Stunde jede Woche kann man sehr viel eigentlich auch machen.
Und das heißt, es ist Videomaterial, das sind Materialien, wo man dann Übungen machen kann, Audios, Videos, Interventionen, theoretische Konzepte, die da vermittelt werden.
Ja, es ist, du sprichst das eh an, es ist offenbar der Punkt, wir auch am Suchen sind, warum es eigentlich nicht viel schneller anläuft, ja. Weil es halt wieder sehr neu ist und sehr ungewohnt ist. Eigentlich müssten die Lehrer mit den Kindern lernen und die brauchen nichts tun, wie auf den Knopf drücken.
Ja.
Und es wird dann angesagt, was sie machen. Mhm. Und die Lehrer, die das so machen, die sind begeistert, weil es so viel Erleichterung bringt. Mhm. Wir springen in die andere Welt, in die Hogwarts-Schule von Harry Potter. Mhm. Und dort ist alles möglich. Und der eine Junge hat gesagt, weißt du, da schlafst, aber ich habe einen Zweier gekriegt. Mhm. Und ich weiß, es sind immer Vierer, Fünfer. Es lohnt sich. Einfach schlafen.
Ja, und wieder wird es nicht verstanden und es ist so neu.
Ja.
Aber manche verstehen es und erleben Großartiges, diese Magic Moments.
Ja.
Und wenn jetzt jemand zu Hause ist und denkt, wow, das wäre super für die Klasse meiner Kinder oder meines Kindes, was ist denn da zu tun?
Auch für die Familie.
Ja, oder für die Familie. Es ist auch für die Familie, ne?
Ja, auch für die Familie.
Die Resonanzwelle ist für die Familie.
Nein, es ist das School of Joy, kriegen die Eltern nach Hause, genau. Und das ist auch so niedrigpreisig, dass es jeder leisten kann.
Und wie kommt man jetzt dazu?
Was sollen Menschen? Auf die Homepage.
Ja. Und zwar?
Resonanz Valley und wie das Tal, dass sich dort treffen sollen, sich ist ein Verein, sollen sich alle Leute treffen, die Resonanz wiederherstellen wollen.
Und kann man es dann buchen? Kann man dann ein Beratungsgespräch mit dir buchen? Ja. Oder wie geht es dann weiter?
Wenn man Interesse hat, kann man ein Gespräch buchen, dann reden wir, ob das jetzt Lehrer sind. Und so Infoabende mache ich jetzt am Sonntag einen in Salzburg. Am 22. dann für eine HAG und die wollen es dann für alle Klassen übernehmen, weil das auch die ganze Schule auch mit verändert.
Ja, natürlich.
Weil ganz eine andere Atmosphäre ist, ja. Und die Kinder das so verstanden haben, dass man nicht vom Verhalten weitergeht, sondern der eine Junge ist 7 Jahre alt, ich bin begeistert von denen, der sagt, du Mama, wir haben gedacht, die Eltern tun es nicht, aber die Kinder bringen es nach Hause. Sagen, Mama, wenn du mit meiner Schwester immer so streitest, dann sage ich dir, bitte atme die Sonne ein, bis dein ganzer Körper voll Sonne ist und dann redest du erst mit meiner Schwester.
Schön.
Ja, es ist total schön.
Total
schön. Die haben das auf ihre Art ganz verstanden und wenden es überall an mit Begeisterung. Ja. Der eine, der nie geredet hat, die Schule hat gesagt, der war der Ruhigste in der Klasse, hat sich nicht gemuxt und gar nichts. Und die haben zum Schluss ein Abschiedsfest gehabt, der war 4. Klasse Volksschule. Und ist dann plötzlich auf die Bühne gegangen und hat gesagt, er bedankt sich für die School of Joy und er bittet die Schule, dass sie es weitermachen für die nächsten Kinder.
Oh, schön.
Schön, gell?
Schön.
Ja.
Richtig, richtig schön. Und das alles, weil du nicht aufhörst, Gundel. Ja, weil so viele Menschen durch dich berührt sind und werden. Wie gehst denn du damit um, wenn dann sowas kommt, wenn du einfach spürst und merkst, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr als so ein durchschnittlicher Mensch bewirkt. Kannst du da auch liebevoll auf dich schauen?
Ich möchte, dass es den Kindern, ja, das kann ich machen, aber wo ich traurig bin, ist, dass ist so viel Geld da, so viel Geld. Und ich habe es mir so fix in den Kopf gesetzt und da bin ich schon am Sprung hin, dass die Firmen in der Region die School of Joy bezahlen.
Ja.
dass die Kinder nicht bezahlen.
Aber das dann machen wir doch jetzt einen Aufruf, das kann ja wohl nicht sein, auch an Menschen, die ja Firmen haben, Firmen besitzen. Da, glaube ich, kann man wirklich was ganz, ganz Wichtiges tun und unterstützen. Und viele wissen eh nicht genau, wie sie es machen sollen. Ja. Und da kann man tatsächlich was tun. Wir könnten noch stundenlang weiter plaudern. Das könnten wir wirklich. Und es gibt echt noch viel, 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 viel mehr zu besprechen. Mit einem Blick auf die Uhr müssen wir uns jetzt dem Ende zuwenden. Und ich möchte dich fragen, was würdest du denn machen, wenn du heute 20 wärst?
Also ich glaube, ich würde da mit Begeisterung mitmachen, was jetzt möglich ist. Und es würde mich darüber freuen, dass es viel leichter geht und nicht so der lange Einzelgang, Alleingang nicht nötig wäre und ich schon gemeinsam mit anderen. Das macht unheimlich viel Spaß. Ich habe meine Kreativitätsstrategie läuft nur mit anderen.
Super.
Also allein mag ich sowieso nicht machen.
Und das merkt man ja auch in deinem ganzen Wirken, dass dieses Miteinander so wichtig ist, ich und die anderen.
Ja, aber ich will noch was dazu sagen.
Ja.
Weil, weil gerade, dass du das Interview auch führst, finde ich ganz, ganz toll. Und jetzt will ich auch den Leuten von der Doris ein Geheimnis verraten. Weil mein Spezialgebiet ist ja, dass ich sehe, was andere eigentlich könnten. Ja, welche Fähigkeiten wir haben. Und wir brauchen, ich glaube, es gibt absolut keine Grenzen von Möglichkeiten. Gerade heute gehört, es laufen 1300 Leute übers Feuer, bringt, das kann jeder machen. Ja. Aber man muss ja damit was tun können. Aber die Doris, ich kann das einmal erzählen, eine Geschichte, wie sie das mit ihrem Sohn macht, der erfahren worden ist. Gell?
Ja.
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 Und da hat sie eine Power entwickelt, die nur Mutter entwickeln kann. Und die aber da vorhanden sind und die jeder hat. Und mein Wunsch wäre, dass jeder die Einzigartigkeit entfalten kann. Und ich glaube, dann hätten wir viel Spaß auf der Erde miteinander. Vielleicht eine Geschichte vom Papst Paul Johannes der Zweite. Mhm. Der hat in Assisi eine Konferenz einberufen mit allen Kirchenfürsten, ein Konzil. Sind alle gekommen, auch der Dalai Lama, alle mit ihren schönen Gewändern. Und er hat gesagt, wir müssen dazu übergehen, dass Gott eine transzendale Kraft ist. Und alle Religionen führen ihre Mitglieder zu dieser Kraft. Alle. Also alle wollen das Gleiche. Und alle haben andere Schritte. Und er bittet sie, dass sie die Schritte gegenseitig respektieren. Und da habe ich persönlich dann wieder meine Großmutter, die 11 Kinder hatte, Urgroßmutter, und in Slowenien, noch an der Grenze von Slowenien und Österreich dann, sie hat sich immer beim Essen hingesetzt und hat gesagt, Kinder, ich bin so stolz, dass ihr alle eine eigene Meinung habt, aber bitte respektiert sie. Und dann durften sie reden. Und ich glaube, das ist alles, was es braucht. Es ist nicht so viel, was notwendig ist, sondern die Freude, dass jeder anders denkt und dass man von anderen was lernen kann.
Ich glaube, ein schöneres Schlusswort gibt es gar nicht, liebe Gundel. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine auch Verletzlichkeit und deine, ja, dieses Reinschauen dürfen in dein Wirken, in dein Sein. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ich lade auch nochmal alle ein, dieses ganz wertvolle Projekt zu unterstützen für die Kinder, für unsere Zukunft, für unsere Welt. Bis zum nächsten Mal. Danke, liebe Gundel.
Danke, Doris.